Ganz herzlich heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Der Wochenspruch für diese Woche am ersten Sonntag nach Trinitatis lautet: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Aus Lukas 10, Vers 16. Jesus sendet seine Jünger hinaus in diese Welt. Sie sollen das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes weitersagen. Und wenn wir das Evangelium von Gottes Barmherzigkeit bezeugen, so rechnen wir damit, dass Gottes Geist selber durch uns wirkt. Für uns bedeutet das aber auch, achtsam zu sein mit Gottes Wort. Wie schnell lässt sich das Wort Gottes verwässern und zur billigen Gnade machen? Und wie schnell kann es dazu führen, dass es zum gnadenlosen Scheltwort missbraucht wird gegen andere? Es gilt, sich immer wieder selber unter Gottes Wort zu stellen und vom Heiligen Geist prüfen zu lassen und sich selber diesem Wort auszusetzen und damit zu rechnen, dass der Heilige Geist in und durch uns wirkt. Und da sind wir zusammengekommen, um miteinander diesen Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander dem Psalm 34 beten. Sie sehen, ich habe ein- und ausgerückte Teile genommen und hoffe, dass das auch auf diesem großen Platz so funktioniert. Ich lese die ausgerückten Teile. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Reiche müssen darben und hungern. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Der Gerechte muss viel leiden. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Gott, Heiliger Geist, du bist wie Sturm und Feuer und verwandelst die Herzen der Menschen. Wir bitten dich, komm auch zu uns, vertreib Zweifel und Angst. Du bist die Kraft, die Grenzen überwindet und Menschen zusammenführt. Schenk uns Begeisterung, mit der wir andere anstecken können, zu deinem Lob. Wir beten in der Stille weiter. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir hören auf ein Lied.
Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung.
Gemeinde. Letzte Woche hatte ich Urlaub und war mit meiner Frau in Augsburg unter anderem. Und wir haben die Fuggerei dort besucht. Die Fuggerei ist ein Stadtteil der in Augsburg. Und auf der Homepage von Augsburg heißt es über die Fuggerei: Die Fuggerei wurde vor knapp 500 Jahren von Jakob Fugger dem Reichen, auch im Namen seiner verstorbenen Brüder Georg und Ulrich, als Reihensiedlung für bedürftige Augsburger erbaut und erfüllt seitdem ununterbrochen ihren Stiftungszweck. Denn auch heute können Menschen mit geringem Einkommen für 88 Cent Jahreskaltmiete und dreimal tägliche Gebete für die Stifterfamilie in der Fuggerei wohnen. Besucher erleben in der ältesten Sozialsiedlung der Welt eine äußerst spannende Reise zurück in die Geschichte und den ganz normalen Alltag der 150 Fuggereibewohner heute. Von der Armut bedrohte Tagelöhner und Handwerker, die aus eigener Kraft, beispielsweise durch Krankheit, hier wohnten und ihrem Broterwerb nachgehen konnten, wurde somit eine neue Basis gegeben. Nach der wirtschaftlichen Erholung dann sollten sie wieder ausziehen und anderen Notleidenden eine, wir würden sagen, Wiedereingliederung ermöglichen. Das ist schon beeindruckend gewesen, wenn man sich auf so eine Reise begibt und dann so eine Siedlung anschaut und sagt, was hat den Menschen bewegt, der dahinter steht. Wenn Reiche aus ihrem Reichtum etwas einbringen, soziale Not zu lindern, wahrnehmen der Not der anderen mit Herz und Verstand um Gottes Willen. Von einer anderen Begegnung solcher Art lesen wir auch heute in der Apostelgeschichte, die Not des anderen wahrzunehmen und zu überlegen, wie man helfen kann. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 26 heißt es: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugte der Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Hier wird ein Blitzlicht auf die Urgemeinde gerichtet, die das Leben der Christen damals beschreibt. Es sind Erfahrungen von dem, was Gottes Geist geschaffen hat und schaffen kann. Wie gehen wir nun damit um? Ist hier die Idealform von christlicher Gemeinde beschrieben, zu der wir nur zurückfinden müssen? So habe ich es hin und wieder erlebt, dass Menschen von der urchristlichen Gemeinde gesprochen haben als der perfekten Urform von Gemeinde schlechthin. Und dass dies nicht mehr zu verwirklichen ist, lag nicht an denen, die es anprangerten, sondern an den anderen, die mit in der Gemeinde waren. Und man müsste eigentlich wieder zurück zur Urgemeinde. Reißt man diese Beschreibung von der Urgemeinde nicht einfach aus dem Zusammenhang und zimmert sich daraus eine Idealgemeinde, dann wird ein echtes Nachdenken über die diakonische Verantwortung der christlichen Gemeinde möglich. Und wenn ich heute hier stehe, dann habe ich die Diakoniestation gerade gegenüber, ist auch ein Ausdruck des diakonischen Handelns der Gemeinde. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte, wie Gemeinde, christliche Gemeinde entstand und sich entwickelte. Und dabei ist interessant, dass er gar nicht so viel kommentiert, was in der Geschichte stattfand. Er berichtet einfach, wie es war. Und so berichtet er unmittelbar nach unserem Bibelwort auch davon, wie Ananias und Sapphira einen Acker verkauften, aber etwas zurückbehielten. Das Problem an der Sache war nicht, dass sie etwas zurückbehielten, sondern dass sie den Anschein geben wollten, wie die anderen auch, den vollen Betrag den Aposteln zur Verfügung zu stellen, um es für die Armen einzusetzen. Sie wollten so sein wie Barnabas, der den gesamten Kaufpreis abgab. Sie wollten der Form nach dem genügen, aber hatten Probleme mit ihrer inneren Haltung. Und ebenso berichtet Lukas auch, dass in der Gemeinde in der Folge Krisen entstanden sind, eben auch in der Urgemeinde. So haben beispielsweise die heidenchristlichen Witwen in der Gemeinde aufbegehrt, weil sie sich der sozialen Verantwortung durch die Gemeinde nicht versorgt sahen. Sie fühlten sich übergangen. Und daraufhin hat man die Organisation wieder angeschaut und gefragt, wie kann man dem begegnen? Und so hat man dann die Almosenpfleger eingesetzt, weil eben das soziale System, die Organisation nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt und immer wieder angepasst hat. Wir werden dem Wort heute Morgen deshalb nicht gerecht, indem wir ein idealisiertes System daraus entwickeln, an dem wir zwangsläufig scheitern müssen. Wenn wir aber etwas genauer hinschauen und mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen an uns und an anderen, dann kann in uns der neue diakonische Blick entstehen, dass uns die Not der anderen zu Herzen geht und wir uns Gedanken machen, wie können wir auf diese Not als Gemeinde reagieren. Ich möchte Sie auf drei Gedanken mitnehmen. Der erste Gedanke, Gottes Liebe bewegt. Um den Herzschlag der Diakonie der ersten Gemeinde zu verstehen und auch der Diakonie, wie sie heute gelebt wird, muss man fragen, was ist der Herzschlag, was treibt uns an? Es ist immer und immer wieder Gott, der seinen Sohn Jesus Christus an uns Menschen verschenkt. Von dieser Liebe Gottes geht alles aus. Es geht nicht um das soziale Verhalten, um des sozialen Verhaltens willen, sondern weil wir selber von Gott geliebt sind. Deshalb können wir die Liebe Gottes anderen nicht verweigern und fragen uns, wie können wir der Not in dieser Welt begegnen? Das soziale Handeln der Kirche, die Diakonie, ist ohne den Gott, der seinen Sohn um unseretwillen ans Kreuz gibt, nicht zu verstehen. Das ist das Thema der Christen. Im Zentrum ihres Lebens steht das Evangelium des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Damit ecken sie aber auch an. Die ersten Christen waren um dieser Botschaft willen gehörig unter Druck. Und einer der sieben ersten Almosenpfleger, wie es in Apostelgeschichte 6 berichtet wird, war Stephanus. Er starb als erster Märtyrer um des Glaubens an Jesus Christus willen. Wenn ich also vom Glauben als dem Zentrum der Diakonie spreche, dann merken wir, ist dieser Glaube auch angefeindet. Aber gerade unter dieser Folie entwickelt sich die Strahlkraft der Liebe Gottes. Da verziert der Glaube an Gott nicht das Leben, da ist der Glaube an Gott die Basis des Lebens. Da fange ich an, mich und mein Leben, meine ganze Existenz von Gott her zu verstehen und zu denken. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er seinen Sohn in den Tod gibt und ihn auferweckt von den Toten. Bis in diese tiefste Tiefe hinein geht Gott und noch tiefer hinunter um unsretwillen. Das heißt, du bist geliebt, unendlich geliebt. Du bist Gott seinen Sohn wert. Und das ist die Motivation, auch den anderen in den Blick zu nehmen und zu fragen, wie kann ich ihm Gottes Liebe in Tat und Wort weitergeben? Der zweite Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, lautet: Gottes Geist strukturiert. Das soziale Engagement, das hier beschrieben wird, auch von der Urgemeinde, ist alles andere als idealistisch. Geld wird nicht einfach verteilt. Es heißt hier, sie legten das Geld den Aposteln zu Füßen. Mit anderen Worten, die Apostel bekamen das Geld, um es an die Bedürftigen zu verteilen. Und dann heißt es dort auch, je nachdem einer bedürftig war. Darin spricht eine große Nüchternheit. Soziale Not begegnet man nicht nur mit dem Herzen und mit den Gefühlen, sondern auch mit Verstand. Und damit wird verhindert, erstens, dass es zu falschen Abhängigkeiten kommt. Wenn einer direkt von anderen finanziert und unterstützt wird, könnte es bedeuten, dem darf ich nicht mehr widersprechen, dem muss ich nur zu Gefallen leben. Es wird auch verhindert, dass es zu Bevorzugungen kommt. Manche, die viel bekommen und andere, die weniger bekommen. Und es zeigt sich auch in der Apostelgeschichte, dass dem genau begegnet wird durch die Wahl der Armenpfleger, der Almosenpfleger, dass man versucht, diese Gaben, die man bekommt, wirklich denen zukommen zu lassen, die bedürftig sind. Und da ist Struktur eine Hilfe. Und die Bedürftigkeit wird auch geprüft. Die Apostel sind dafür verantwortlich, dass die, die bedürftig sind, bekommen und nicht einfach mit der Gießkanne, sondern je nachdem einer bedürftig ist. Mich hat es fasziniert, dass hier auch schon eine Struktur des Helfens und des Dienens zu erkennen ist. Und als dritten Gedanken möchte ich Ihnen mitgeben, konkrete Menschen packen an. Es ist manchmal so, dass wir mit Appellen so immer bei diesem Mann bleiben, also bei diesem Mann mit einem N. Mann müsste. Und in den Sitzungen ist es dann immer wieder wichtig, wenn dann vom Mann die Rede ist, dass man fragt, wer ist es eigentlich, dass hinter Aufgaben, hinter Herausforderungen, denen wir uns gegenübergestellt sehen, wo wir merken, da müssen wir handeln, nicht irgendein Mann steht, sondern dass wir es konkret machen. Wer übernimmt das konkret? Konkrete Menschen packen hier an. Nicht Mann müsste, sondern ganz konkret packt hier Josef an. Josef mit Zunamen Barnabas, Sohn des Trostes. Das ist ein Mann, der einen Acker verkauft und dann das Geld den Aposteln zur Verfügung stellt. Und man merkt es, wenn man den Barnabas in der Apostelgeschichte weiter verfolgt, dass es wirklich einer ist, der hier nicht nur Geld gibt, um irgendetwas irgendwo abzubezahlen, Geld gibt, um irgendwie gut angesehen zu sein, so im Vergleich zu Ananias und Sapphira, sondern es ist wirklich einer, der gepackt ist von der Liebe Gottes und aus dieser Liebe heraus sich fragt, was kann ich tun, und einen Acker verkauft und das Geld zur Verfügung stellt. Barnabas ist ein Brückenbauer, dem die Not der anderen zu Herzen geht, um Gottes Willen. Ein Vernetzer, ein Mentor und ein Mann, der es auch in dem Hintergrund aushält. Barnabas, der hier das erste Mal auftaucht, ein Mann mit großer Bedeutung für Paulus und für Markus. Mit konkreten Menschen fängt es an. Mit konkreten Menschen gestaltet sich die Diakonie. Konkrete Menschen, die helfen, die anpacken. die Geld zur Verfügung stellen, damit gehandelt werden kann, die ihre Zeit zur Verfügung stellen, um sich einzubringen, konkrete Menschen, die die Diakonie tragen. Und es ist sicher gut, wenn wir im Gebet das immer wieder auch aufgreifen, diese Menschen begleiten, Fürbitte halten für unsere Diakoniestation, Fürbitte halten für unseren Besuchsdienst, Fürbitte halten für alle, die diakonisch tätig sind und die Bitte auch immer wieder damit verbinden, dass Gott uns selber die Augen öffnet, wo wir zu Tätern, zu Handelnden werden sollen. Mit ganz konkreten Menschen hilft Gott anderen. Wir wollen miteinander beten und ich lade Sie ein, dass wir miteinander dann immer sprechen nach den jeweiligen Bitten. Wenn ich sage, wir bitten dich und dann, dass wir miteinander sprechen, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du wohnst in uns durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns offene Ohren zu hören, wie Jünger hören. Bewahre uns davor, dein Wort zu missbrauchen und für andere Zwecke einzuspannen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für den Verlauf der Corona-Pandemie in unserem Land. Hilf uns, mit den Lockerungen verantwortlich umzugehen. Gib Weisheit all denen, die in unserem Land Verantwortung tragen. Dabei vergessen wir die Länder nicht, die nicht so gut aufgestellt sind wie wir. Insbesondere bitten wir für die Flüchtlinge und Menschen in den Slums dieser Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Mit Sorge nehmen wir wahr, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft ausgegrenzt werden. Hilf uns, anderen mit Achtung zu begegnen und ihnen die Würde entgegenzubringen, die jeder Mensch in dir hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an unsere Missionare Familie Kepler in Kolumbien und Familie Schmid in Taiwan. Schenk ihnen Kontakt zu den Menschen, zu denen du sie gesandt hast, und sprich du durch sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Kranken und die aufgrund ihres Alters nicht mehr aus dem Haus gehen können. Wir bitten dich für diejenigen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen. Danke für die Unterstützung durch die Diakonie und schenke es, dass sie durch Entlastungsangebote, die durch die Pandemie eingeschränkt wurden, wieder Hilfe bekommen können. Wir bitten dich für die Familien, die in den letzten Wochen besonders herausgefordert wurden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch ein paar kurze Hinweise zu geben. Herzlichen Dank für alle, die an diesem Gottesdienst mit beteiligt sind. Man merkt es, es ist nicht nur Organistin und Pfarrer, die hier vorne sichtbar sind, sondern viele andere, die hinten im Hintergrund mit anpacken und helfen. Ganz herzlichen Dank für alles Engagement an dieser Stelle. Vielen Dank auch für das Opfer vom letzten Sonntag in Höhe von 285 Euro. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist auch wieder für die eigene Gemeinde und die Herausforderung, die wir haben, bestimmt. Herzlichen Dank für das, was Sie einlegen. Am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr findet hier wieder ein Gottesdienst statt, hier auf dem Marktplatz. Marktplatz mit Pfarrer in Ruhe Weißwanger. Und dann dürfen wir uns für die kommende Woche auch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.